Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Tim Wiese.
Guten Morgen, mein Gast ist die Schauspielerin Svetlana Schönfeld, die die ersten Jahre ihres Lebens in Sibirien verbracht hat, dort, wohin ihre Mutter zur Zeit Stalins verbannt wurde. Frau Schönfeld, ich freue mich sehr, dass Sie da sind.
Ja, guten Tag. Guten Morgen.
Bevor wir uns ausführlich über Ihre und die Geschichte Ihrer Mutter unterhalten, gibt es ein Bild aus Ihrer Kindheit in Sibirien, das Ihnen als erstes in den Kopf kommt?
Ach, als erstes weiß ich nicht. Also ich habe schon die Landschaft vor mir. Also wenn ich das Wort Sibirien höre, dann weiß ich, habe ich das Bild vor mir, wenn ich aus unserer Baracke, in der wir da gelebt haben, rauskomme und dieses weite Land sehe. Und da gab es so eine alte Kinderschaukel, wo wir immer drauf geschaukelt haben. Genau, das sehe ich. Ich sehe eigentlich den also da, wo man aus der Baracke rauskommt und das Bild vor mir, obwohl ich jetzt nicht weiß, weil ich sehr viel sibirische Landschaften mir dann auch angeguckt habe, auch im Zusammenhang mit Inszenierung, die ich gemacht habe. Da habe ich also diese konkrete Landschaft sofort vor mir.
Und Baracke, wie muss ich mir die vorstellen?
Das ist eine Holzbaracke, wo mehrere Familien drin gelebt haben. Also aus Holz gezimmerte Wohnbereich. Mhm. Der unterteilt war für mehrere Familien, genauso sehe ich das. Aber ich habe auch ein paar Fotos da, gebaute Holzbaracken für die, die aus dem Lager gekommen sind.
Mein Gast ist die Schauspielerin Svetlana Schönfeld, die in Sibirien zur Welt gekommen ist, in Kolyma, wo ihre Mutter Betty in einem von Stalins Straflagern interniert war. Was wurde ihr eigentlich vorgeworfen?
Also sie ist unter diesem Paragraphen 58 verurteilt worden. Das war bei diesen Säuberungsprozessen ein üblicher Paragraph und hieß sowas wie konterrevolutionäre Umtriebe, beinhaltete Spionage, also eine Feindin der Sowjetunion sozusagen.
Wie kam es dazu, dass sie da verdächtigt wurde?
Also meine Mutter hat ja dort in der Komintern gearbeitet. Die Komintern war ja die Vereinigung aller kommunistischen Parteien. Und das Ziel war der Kommentar ja, eine Neuschaffung der Welt, eine etwas humanere Welt zu erschaffen sozusagen. Meine Mutter hat dort 5 Jahre gelebt in der Komintern und war mit einem Mann zusammen, dem sie trotzkistische Umtriebe vorgeworfen haben. Und in diesem Zusammenhang sind ihr also auch konterrevolutionäre Umtriebe vorgeworfen.
War die Komintern auch der Anlass, warum sie überhaupt nach Russland gegangen ist?
Meine Mutter war in der kommunistischen Partei in Deutschland, also in der Arbeiterbewegung. Und sie war dort in diesem Arbeiterverein Fichte und hat dort Tennis gespielt. Da hatte sich der sogenannte Arbeiterverein, so eine Sportart der Upper Class, und hat die zum ersten Mal dort Sportler auch im Tennis ausgebildet. Meine Mutter war eine große Sportlerin und hat mal bei einem Kongress, der da war, einen russischen Schnellzeichner kennengelernt. Das war dieser Mann, mit dem sie dann nach Moskau gegangen ist. Wollte mit ihm zusammenbleiben und da hat man ihr gesagt, tritt doch in die Komintern ein, arbeite für die Komintern und dann kannst du mit ihm nach Moskau gehen. Und so ist sie in die Komintern gegangen. Aber sie war schon immer eine politische Frau.
Dann ist sie verurteilt worden, war im Straflager und ich meine, der Begriff Gulag ist wahrscheinlich den meisten geläufig, aber wahrscheinlich wenigen, was es bedeutet hat, in so einem Lager interniert gewesen zu sein. Was waren das für Bedingungen?
Gulags sind wirklich eigentlich mit die zweite Katastrophe des 20. Jahrhunderts, das muss man einfach so sagen und leider, leider, leider noch nicht in den Geschichtsbüchern. Das sind große Vernichtungslager im Prinzip. Also die Idee von Stalin war, also die Leute, bevor man sie, also es war eben nicht so wie KZ, wo man sie gleich in die Öfen gesteckt hat, sondern da wurde nochmal den Menschen die Arbeitskraft ausgebeutet und in Kolyma wurden hauptsächlich Gold gegraben. Waren mit die schlimmsten Lager, ja. Also da haben sie sich einfach tot gearbeitet. Und wenn zu viel Gefangene dort waren, dann hat eben Stalin auch einfach ein paar, weiß ich mal, 12.000 Leute umbringen lassen oder sowas.
Kolyma, die Region, wo das Lager war, was ist das für eine Region? Also Sie haben gerade gesagt, da wurde Gold abgebaut, Uran, ja, glaube ich auch.
Also das waren ja eigentlich, war Kolyma Bestand, hatte mehrere verschiedene Lager. Also es ist eigentlich Kolyma, der Begriff Kolyma ist eigentlich einfach nur ein Begriff für die ganzen Lager, die dort waren.
Es gibt diesen Fluss Kolyma, ne?
Es gibt diesen Fluss Kolyma und so ist der ganze Ort benannt. Also der liegt ziemlich weit oben, also fast dort, fast am Nordpol, wo die Jakutenstämme sind. Also so, wir hatten auch Begegnung mit diesen, mit Jakutenkindern ganz oben im Norden bei 40 Grad Kälte und noch kälter. Es waren kurze, heiße, trockene Sommer und lange, lange kalte Winter.
Unmenschliche Bedingungen, unter denen die Menschen arbeiten mussten, ja, und als Arbeitssklaven, genau, missbraucht worden sind.
Ja, genau. Und es waren natürlich sehr große Strukturen, die in diesen Lagern dort geherrscht haben. Also weil man sich ja wirklich das, ich weiß nicht, wie viel Tausend oder Millionen Menschen da in diesen Lagern umgebracht oder arbeiten mussten.
Ihre Mutter, die war dann 10 Jahre in dem Lager, durfte danach aber Kolyma nicht verlassen. Warum?
Ja, na, das war ja eigentlich Stalins Gedanke oder wahrscheinlich auch schon, ich weiß nicht, der Zar hat ja da schon seine Strafgefangenenlager gehabt, weil es war immer das Bemühen, dieses Sibirien urbar zu machen, weil eben, wie gesagt, sehr viele Schätze und darum war das auch so, dass er die Leute dann ansiedeln wollte, weil keiner wollte sich da freiwillig unter diesen Bedingungen leben und alle diese Gefangenen mussten sich dort ansiedeln und durften auch nicht, weil sie eben sozusagen da lebten, Mörder, Totschläger, politisch Gefangene, Intellektuelle, alle zusammen ohne Rechtlichkeiten sozusagen.
So ein rechtsfreier Raum.
Ein rechtsfreier Raum, wo es zwar eine Polizei gab, aber die war natürlich auch korrupt. Meine Geburtsurkunde ist auch 2 Jahre später ausgestellt worden, weil meine Mutter da zum ersten Mal in irgendeine Behörde gekommen ist.
Wie haben Sie das als Kind erlebt? Sie haben ja Sibirien gerade schon ein bisschen beschrieben, also wie es da aussah. Wie sah Ihr Alltag als Kind aus oder wie haben Sie den wahrgenommen?
Ja, also da sind natürlich auch nur Bruchstücke von Erinnerungen. Ich weiß es nicht, ich weiß noch, also mein Vater, ich war 1 Jahr, als mein Vater umgebracht worden ist, nicht? Obwohl meine Mutter vor den Faschisten eigentlich geflohen ist und gegen die Faschisten gekämpft hat, war sie plötzlich da oben eine Faschistin. Und mein Vater ist dann in einem Saufgelager einfach erschlagen worden und ihr in die Küche geworfen worden und ist dann in ihren Arm gestorben.
Weil er mit ihrer Mutter zusammen war?
Weil er mit einer Deutschen zusammengelebt hat dort oben. So waren die, so war der rechtsfreie Raum sozusagen. Ich habe die Erinnerung, wie unser Wohnraum aussah, wie die Küche, da hatten wir irgendwie Hühner in der Küche irgendwie in so einem, oder so Küken, die da großgezogen worden sind. Es gab wohl auch, jeder hat wohl ein Stück Land bekommen, was er bearbeiten sollte oder musste, um da sich ein bisschen was zu ernten. Und dann gab es einen großen Hof, also um die Baracken herum, wo meine Mutter auf einem kleinen Kanonenofen irgendwie Blinschikis, hießen diese kleine Pfannkuchen, für die Kinder gebacken hat. Manchmal wurden auch Pelmenis zusammen in den Boden eingefroren. Und es waren, ich weiß noch, dass ich manchmal an einem Tisch saß und wohl draußen gezeichnet habe mit so einem Tüll über mich, weil da viele Moskitos waren. Also so eine Bruchstücke habe ich. Und dass ich warte, bis der Vater mit dem LKW kam, also der zweite Mann, um mir irgendwelche Bonbons mitzubringen.
Und hatten Sie ein Gefühl dafür, wie hart das Leben für Ihre Mutter ist?
Das überhaupt nicht. Ich war 6 Jahre und wie gesagt, es ist eigentlich nur Bruchstück. Ich habe auch ein paar schlimme Erinnerungen, die ich jetzt nicht unbedingt hier beitragen möchte. Also auch ein paar traumatische Erinnerungen. Aber meine Mutter, das war, glaube ich, ihr größtes Ansinnen, uns vor allem zu schützen, was nur möglich war. Ja. Und dort also irgendwie nach dem ein einigermaßen Leben hinzubekommen.
Wie sind Sie dann in die DDR gekommen?
Meine Mutter hatte eines, also ich habe ja in dem Sinne keine Familie, weil ich kenne die Familie des Vaters nicht. Wie gesagt, wir waren dort in Sibirien und meine Mutter hat einen kommunistischen Freundeskreis und eine der Frauen hat irgendwie, ist die an Geheimdokumente herangekommen, und um zu erfahren, wo meine Mutter hin verbannt worden ist. Und weil sie wusste, dass sie Kontakt hatte in der Komintern mit Wilhelm Pieck, der immer Tennis gespielt hat, und eben die deutsche Tennisspielerin wurde immer geholt und meine Mutter hat mit Wilhelm Pieck in Moskau Tennis gespielt, hat dann über Wilhelm Pieck versucht, diesen Rücktransport zu bekommen. Und dann, daran erinnere ich mich allerdings noch, hieß es, Sachen packen in 3 Tagen mit Militärmaschinen, weil es gab keinen zivilen Flugdienst dorthin, sind wir mit Militärmaschinen ausgeflogen worden. Und das war natürlich, dass meine Mutter nach 20 Jahren Sibirien dann in die Zivilisation mit 2 Koffern und 2 Kindern dann gekommen ist. Da habe ich noch sehr viele Erinnerungen dran.
Sie und Ihre Schwester, wie war dann diese Ankunft in der Zivilisation?
Ja, sehr merkwürdig, weil meine Mutter musste natürlich dort auch in Moskau, da gibt es auch Fotos, da sieht sie noch ganz verhärmt aus mit den beiden Kindern, also auch sehr viel Panik in den Augen irgendwie. Und sie musste zu den Behörden und musste wohl irgendwie auch, das Geld durfte sie nicht mit nach Deutschland, die hatte sie sich im Hüftgürtel eingenäht gehabt, um ein bisschen das Geld, was sie da erarbeitet hatte, um das mitzunehmen, das durfte sie nicht mit nach Deutschland, musste das ausgeben und hatte da gar keine Nerven mehr, weil sie musste ganz schnell, hatte uns dann diese blöden Pelzmäntel gekauft, wo wir dann natürlich sofort aufgefallen sind in Deutschland. Und ein Trauma meiner Kindheit war ein rechtes Trauma, diesen blöden Pelzmantel zu tragen. Aber
weil sie da gehänselt worden sind?
Weil wir als Russin sofort erkannt worden sind. Keiner trug diese Pelzmäntel, die wir dort hatten. Aber wir sind dann irgendwie, sie musste dann auf die Behörden und hat uns im Hotel allein gelassen im 17. Stock und kam zurück und wir saßen da auf dem Fensterbrett, weil wir das so gewohnt waren, dass man in Sibirien in den Baracken auf dem Fensterbrett gesessen hat, ja, also so eine Geschichten. Und also ich erinnere mich auch noch, dass wir jeder eine Puppe bekommen haben und eine kleine Handtasche und irgendwie ging meine Mutter über diesen Moskauer Straßenverkehr irgendwie mit uns rüber und ich rannte zurück und die Auto quietschten nur und ich schrie immer nur Maja Sumutschka, Maja Sumutschka, also meine Handtasche und wer hat da ein Verkehrschaos so war dann plötzlich die Ankunft in der Zivilisation.
In der DDR haben Sie sich ja dann geweigert, Russisch zu sprechen, war das auch, weil Sie eben nicht als Russin
natürlich
identifiziert werden wollten?
Nein, wir wollten nicht auffallen und
was für Vorbehalte gab es denn da dann?
Es gab nicht wirkliche Vorbehalte, also das gab nicht, aber Kinder wollen nicht, also es war schon so, dass man erstens mal konnte man keine Fragen beantworten, was sich natürlich alles erst so stückweise herauskristallisiert hat, dass meine Mutter irgendwie sagte, wir sollen nichts erzählen. Ja, das, also dann wurde uns natürlich, wurden uns eine historische Legende, die wir dann auch nachplappern mussten und so weiter und so fort. Aber auch natürlich waren wir dann dadurch auch sehr auffällig mit so einem Russisch sprechend und nur mit so einem Pelzmantel, den keiner da trug und genau, also wir wollten das nicht, weil uns meine Mutter angesprochen hat, in der Straßenbahn haben wir ihr einfach nicht geantwortet auf Russisch, haben wir dann gebrochen Deutsch mit ihr gesprochen, was viel auffälliger war und ich wollte immer Monika genannt werden, in Schule habe ich immer alle überredet, mich Monika zu rufen und sowas alles, ja.
Ja, für Ihre Mutter gab es eine Art Schweigegelübde.
Ja, sie musste das unterschreiben, war wohl so, dass sie zum Aufbau des Sozialismus in der UdSSR unterschiedliche Tätigkeiten hatte. Das war, glaube ich, das, was diese alle unterschreiben mussten. Also
als offizielle Legende.
Als offizielle Legende war das gab es natürlich keine Gulags und kein Sibirien und so etwas. Das musste sie unterschreiben, genau.
Weil man nicht wollte, dass ein Schatten auf die junge DDR oder auf den Kommunismus fällt.
Weil der ganze Stalinismus noch nicht publiziert worden ist und weil auch die DDR traumatische Geschichten mit dem Stalinismus erlebt hat, ja. Und natürlich die junge DDR sowieso nicht. Also beim Aufbau des Sozialismus und es gab einfach keinen Stalinismus.
Hat sich denn irgendjemand dafür interessiert? Also gab es Nachbarn, Freunde, Bekannte oder die wissen wollten, was habt ihr da gemacht? Wo kommt
ihr
her?
Nein, also das merkwürdigerweise kann ich mich nicht wirklich daran erinnern, auch in der Schule nicht. Die Frage des Vaters war immer ein bisschen heikel. Ja, wir haben immer gesagt, ist er nun an Krankheit gestorben oder ist er ermordet worden irgendwie? Also das weiß ich noch. Also wir mussten immer sagen, der ist an einer Krankheit gestorben, der Vater.
Ist ja auch immer die Gefahr gewesen, sich zu verplappern, gerade wenn man ein Kind ist.
Ja, aber wir konnten uns gar nicht verplappern, weil wir wussten ja überhaupt nicht so sehr viel. Ja, aber ich bin sicher, dass wir von der Staatssicherheit sehr beobachtet worden sind, von der SED und der Staatssicherheit, weil wenn man gegen dieses Schweigegelübde verstoßen hat, dann musste man mit großen Strafen eben bis zur Haftstrafe rechnen.
Wenn man aber so ein Trauma erlebt hat und nicht darüber reden darf, was hat das mit Ihrer Mutter gemacht?
Ich glaube, das sind Fragen, die können wir uns heute nicht beantworten. Wenn du jeden Tag eigentlich nur ums Überleben kämpfst und die Gattung Mensch anders erlebst, als wir uns das vorstellen können, dann kann man jetzt nicht sagen, kann ich nur irgendwie darüber plappern, was es mit meiner Mutter gemacht hat. Aber
haben Sie eine Idee, was ihr geholfen hat, möglicherweise damit zu leben?
Damit zu leben war erstmal dieser Glaube an den Kommunismus. Also ich glaube, die Jahre in der Komintern waren für sie die, die interessantesten Jahre ihres Lebens, weil da irgendwie eine Idee geboren worden ist und von sehr klugen, starken Köpfen. Und dass dieser Glaube einfach verraten worden ist und natürlich dann letztendlich auch ihre Kinder zu beschützen. Das war, glaube ich, das sind dann, glaube ich, andere Triebe des Lebens oder die dann einsetzen, wenn man eigentlich nur ums Überleben kämpfen muss.
Und diesen Glauben an den Kommunismus hat sie tatsächlich auch nicht verloren?
Den hat sie überhaupt nicht verloren und ich muss auch sagen, dass ich das irgendwie nachvollziehen kann. Also wenn man einfach sagt, man träumt sich vielleicht doch mal eine bessere Welt zusammen und es gibt wirklich eine Organisation, die versucht, diesen Traum von einer etwas besseren und humaneren Welt und jetzt mehr merkt man auch, wie wir jetzt auch noch unsere Umwelt zerstören und so weiter und so fort, dass man so eine Idee vielleicht mal versucht umzusetzen und wirklich eine internationale Vereinigung von klugen Leuten sich darüber Gedanken macht, dann kann ich mir das schon vorstellen, dass man diesen Glauben nicht so gern preisgeben.
Hat sie denn eigentlich nochmal mit Ihnen über die Zeit gesprochen oder war das Thema dann auch bei Ihnen in der Familie tabu?
Ja, das war tabu. Ich wusste das ja nicht, dass es dieses Schweigegelübde ist. Das muss ich auch sagen, das hat mich nachher nochmal im Nachhinein, wo ich nochmal auf mein Leben geguckt habe, nochmal so richtig stark mitgenommen, muss ich sagen. Wenn das so mit den eigenen Fleisch und Blut, mit den eigenen Kindern man nicht reden darf, das finde ich schon einen ziemlich grausigen Blick auch auf das, was zurücklag.
Trotzdem haben Sie Informationen über diese Zeit. Wie haben Sie sich diese Informationen erarbeitet?
Zumindest haben wir natürlich schon gewusst, dass da ein großes Vakuum besteht und dass unsere Mutter uns nichts erzählt. Man also auch weder aus Geschichtsbüchern noch irgendwo eine Antwort auf irgendetwas findet. Meine Mutter hatte eben diese Frauen, diese kommunistischen Freundinnen, mit denen sie zusammen sowohl noch früher in Deutschland, die dann auch zum Teil emigriert waren in Amerika oder im KZ gesessen haben oder eben auch aus einem Lager kamen. Das war eigentlich die einzige Möglichkeit, mit denen überhaupt zu reden. Und deswegen war das auch ein großer Zusammenhalt. Und wenn die sich trafen und kamen, war das Erste immer Kinder raus. Mhm. Und dann haben wir natürlich an der Tür gehorcht um irgendetwas, weil wir wussten natürlich, irgendwas ist geheim, aber wir wollten natürlich auch ein Kenntnis darüber und haben dann gesagt, ach, der Vater ist wohl doch umgebracht oder was und so. Und einige von den Frauen haben dann ab und an mal was erzählt, obwohl meine Mutter denen also strengstens verboten hat, mit uns darüber zu reden. Und irgendwann, als ich dann merkte, dass in der DDR doch einiges schief lief, also sie hat uns nie doktriniert, in die Partei einzutreten oder irgendetwas, überhaupt nicht, weil ich glaube, da war sie auch viel zu klug, stellte ich dann schon immer etwas provokante Fragen und wollte unbedingt wissen. Und dann hat sie mir manchmal sehr salopp ein paar Antworten gegeben, die mich immer sehr erschüttert haben, muss ich sagen, um einfach zu sagen, reicht das jetzt, dass du jetzt so eine Antwort kriegst? Also auch, um sich ein bisschen gegen meine Attacken zu wehren, wo ich ihr auch Bigotterie vorgeworfen habe und so weiter und so fort, an so einem Glauben festzuhalten. Bis mich eine Tante mal zur Seite nahm und sagte, bitte hör auf, deine Mama zu quälen. Und deine Mama ist irgendwie auch eine Heldin, glaub das mal irgendwie, was sie durchgestanden hat. Und da waren Signale, wo ich dachte, du darfst wahrscheinlich nicht solche Fragen mehr stellen. Warum, wusste ich nicht. Das habe ich ja dann alles erst so im Nachhinein erfahren. Also so ein paar Sachen sind mir dann doch in Erinnerung geblieben von ihren Antworten, die mich irgendwie tief erschüttert haben, muss ich sagen. So.
Und im Nachhinein sind Sie tatsächlich auch an Ihre KGB-Akte gekommen.
Genau.
Wie war das möglich?
Erstens habe ich dann sofort nach der Wende, bin ich zur Behörde gegangen und habe gesagt, möchte gerne wissen, warum wir VDN sind, Verfolgte des Naziregimes. Wollte natürlich da auch die Dokumente haben und dann hat man auch mir gesagt, unter anderem war das auch ein Schutz, dass die nicht wieder abgeholt worden sind, die jetzt zurück nach Deutschland gekommen sind. Aber es war auch eine Möglichkeit, eine Form der Wiedergutmachung. Meine Mutter hat eine VDN-Rente bekommen, also diese Leute sowohl zu schützen, unter dem Siegel Verfolgte des Naziregimes.
Man wirklich hat sich gekümmert.
Sie hat eine etwas höhere Rente bekommen und eine bessere Wohnung. Aber das war für mich natürlich ein totaler Irrsinn, ja, warum wir jetzt Verfolgte des Naziregimes waren, weil meine Mutter da, als Hitler die Sowjetunion überfallen hat, schon längst da in Sibirien war. Ja. Also,
und die KGB-Akte, wie sind Sie dann daran gekommen?
Das war dann schon nach dem Tod meiner Mutter. Also ich habe da inzwischen schon mir einige Informationen geholt und da war ja auch ein Professor, der sich da um meine Mutter gekümmert hat und gerne einen Film über sie drehen wollte, aber sie war so salopp, sie hat eigentlich keinem mehr getraut und konnte das auch wirklich sehr geschickt irgendwie alles umgehen. Mhm. Nach ihrem Tod, da kam eine Organisation an mich heran und ich musste mich da im Hotel mit ihnen treffen, ich musste unterzeichnen, dass ich diese Sachen nicht aus der Hand gebe und nur für persönlichen Bedarf. Und da sind wir an diese Geheimdokumente von meiner Mutter. Und ich bekam dann so einen Stapel und habe sie auf meinem Wohnzimmerteppich ausgebreitet und den Stalinismus pur. Und dann war ich wirklich irgendwie 2 Tage musste ich das wegpacken. Also weil ich so geschockt war, weil da alles auffindbar war, was passiert war mit dem Ganzen.
Ich stelle mir das auch als totale Überforderung
vor,
was da alles
genau,
auf sie eingestimmt
ist. Ich war nicht fähig, überhaupt mir diese Mappe anzugucken und wusste nur irgendwie, du musst da in irgendeiner Weise ran und du musst wahrscheinlich auch vielleicht dich mit der Sache auseinandersetzen. Ne? Weil ich meine, selbst nach der Wende war es so, dass sich eigentlich wirklich keiner dafür interessiert hat.
Woran liegt das, glauben Sie?
Also ich bin jetzt damit auch nicht an die Öffentlichkeit gegangen, aber da habe ich schon ein bisschen darüber geredet, dass meine Mutter da im Verbannungslager war. Merkwürdigerweise, obwohl ich ja dann auch an der Schaubühne engagiert war, was ja auch ein fortschrittliches Theater galt. Und nachher, ich war auch bei Klaus Pallmann dann engagiert, der auch als Revoluzer in der Theaterszene galt. Aber es war eigentlich nie, irgendwie ist danach gefragt worden, merkwürdigerweise.
Einer hat sich interessiert, das ist der Regisseur Bernd Böhlich. Er hat das Schicksal ihrer Mutter genommen und angelehnt an das Schicksal in diesem Jahr einen Film in das Kino gebracht. Und zwar ist dieser Film Und der Zukunft zugewandt. Wie ist es dazu gekommen?
Das war 1988, als wir ins Hotel eincheckten für einen Polizeiruf, den ich mit dem Bernd gemacht habe. Ich habe mit dem sehr viele schöne Sachen gedreht. Und er an der Rezeption auf meinen Ausweis schielte und sagte, wo kommst du denn eigentlich her? Wie heißt du denn überhaupt? Und was hast du für ein... Und da habe ich ihm so bruchweise erzählt und er hat das irgendwie überhaupt gar nicht fassen können. Sagt er, wieso weiß man das nicht? Wieso ist das nicht publiziert? Was für... Ich sage, ja, das war ein Strafgefangenenlager, wo meine Mutter... Und da war ein sehr tiefes Interesse, weil er sagt, das kann man doch nicht in der DDR unterm Teppich geheim halten, das geht doch überhaupt nicht. Ich habe gesagt, du kannst dich gerne mit meiner Mutter unterhalten, aber du musst doch wissen, die dreht das Radio laut auf, damit es keiner hört, ja. Und ich bin auch sicher, dass wir da auch, wo wir gewohnt haben, unter Kontrolle waren. Also jetzt so, was der Film ja auch erzählt.
Ja, dieses Zusammentreffen war ja noch zu DDR-Zeiten.
Genau. Ja. Und das hat ihn natürlich sehr bewegt, weil er hat auch an die DDR geglaubt. Und was er auch sehr schön, glaube ich, in dem Film erzählt, der erste Aufbau, Kalter Krieg, Entnazifizierung und sowas da alles so aufeinanderprallte. Und dass Leute ja im tiefen Glauben an diese DDR aufgewachsen sind. Und das hat den Bernd eben sehr berührt. Und irgendwann, als der Schock etwas sich abgemindert habe, habe ich gedacht, ich muss mit irgendjemandem darüber reden, mit irgendjemandem zusammen diese Dokumente durchforsten oder überhaupt anschauen. Und da habe ich den Bernd angerufen und habe gesagt, Bernd, hier liegt irgendwas, was dich vielleicht interessiert. Er hat dann sehr viel recherchiert und sich sehr viel mit diesem Thema auseinandergesetzt. Ich konnte es immer nur bruchweise. Ich weiß, dass es viel Literatur war, aber es ist was anderes, das Verhältnis zu finden, wie weit man sich damit auseinandersetzen kann, ohne dass es einem ganz dreckig geht dabei. So.
Nun wurde die Geschichte Ihrer Mutter nach all den Jahren erzählt. Sie haben sogar auch mitgespielt in dem Film, also quasi Ihre Großmutter gespielt, die Figur Ihrer Mutter oder die an Ihre Mutter angelehnt wird. Die wird von Alexandra Maria Lara gespielt und Sie spielen eben die Mutter dieser Figur. Wie war das für Sie, so Ihrer eigenen Geschichte und Ihrer Mutter zu begegnen?
Für mich persönlich hat das sehr, sehr viel bedeutet. Ich konnte mir das plötzlich auch in dieser ganzen Tragweise plötzlich von mir abgerückt ein bisschen mehr angucken. Letztendlich gab es wohl eine Begegnung, wo ich das, sagen wir mal, so richtig verstanden habe. Das war, als wir in Goa zum Festival diesen Preis bekommen haben.
In Indien.
In Indien, ja. Das war irgendwie so ein Faszinosum, muss man schon sagen. Der Film ist eingereicht worden auf die Festivals und wir sind da irgendwie unter sehr merkwürdigen Umständen da ganz schnell für 3 Tage nach Goa gefahren und haben gedacht, na, was wollen wir da in Indien da irgendwie zum großen Festival? Das ist ein Arthouse-Kino, wer interessiert sich dafür, was da in der DDR da mit dem Stalinismus, wie der Stalinismus dort behandelt worden ist? Lange Rede, kurzer Sinn. Wir guckten aufs Programmheft und der wurde als Abschlussfilm in 6 Kinos und da haben wir schon den ersten Schock bekommen. Wir sagten, da geht doch keiner rein, um Gottes Willen. Und der Bernd ja auch immer lieber tiefer stapelt und sagte, nee, macht euch jetzt, da sind vielleicht nur 50 Leute, aber keinen Schreckregen. Also wir bekamen da einen Riesenpreis. Wir stolperten da irgendwie auf den roten Teppich rum und alle Kinos waren ausverkauft. Die Leute blieben drin sitzen bis zum Schluss. Und das ist ja immer so, nach diesem Film ist immer erstmal so ein Schweigen. Und die waren so berührt, dass auch keiner rein und rausgegangen wie in den anderen. Das machen die da in Indien, wenn es ihnen nicht gefällt, gehen sie mal raus. Da habe ich irgendwie auch verstanden, was das so mit mir zu tun hat und dieses ganze Thema, dass das jetzt plötzlich so eine Allgemeingültigkeit hat, irgendetwas, was da in dem Film erzählt worden ist. Das hat mich schon richtig sehr getroffen. Da bin ich dann irgendwie aufs Klo gerannt und habe da erstmal so verzweifelt geweint, weil ich das irgendwie die Tragweite, die man auch vor sich selbst nicht immer nur so stückweise versucht zu verarbeiten, weil dieses ganze Thema ist einfach auch so schrecklich. Vor allen Dingen, ich meine, über den Faschismus wird geredet, ist aufgearbeitet worden. Aber du lebst mit so einem Thema von Massenvernichtung und es interessiert keinem, ja, letztendlich. Das ist schon irgendwie eine merkwürdige Sache. Und plötzlich gibt es so einen Widerhall in so einem Festival wie Goa, ja, und die Leute waren. Das war für mich auch wie so eine Gedenkminute, die da plötzlich stattgefunden hat. Was oft in diesen Kinos sind die Leute immer schweigsam, wo ich denke, das ist wie ein öffentliches Gedenken dieser Leute da mal.
Wir haben gerade schon kurz über Ihre Kindheit in der DDR gesprochen, dieses Stigma der russischen Herkunft. Hat Sie das dann lange begleitet oder konnten Sie das irgendwann ablegen?
Das hat mich eigentlich nur in der Zeit begleitet, wo ich diesen Pelzmantel tragen musste und auch noch Russisch gesprochen habe, nachher überhaupt gar nicht mehr.
Sie haben sich dann nicht mal als Außenseiterin gefühlt?
Nein, überhaupt nicht. Und ich muss auch sagen, dass ich ein gutes Leben hatte. Ja, also dass ich in der DDR einen guten Weg gegangen bin und das nachher dann wirklich, weil ich auch wusste, dass das keinen interessiert, auch überhaupt mich damit nicht wirklich mehr auseinandergesetzt habe.
Woher kam denn eigentlich diese Faszination für das Theater, für die Bühne? Hatten Sie das schon als Kind?
Nein, überhaupt gar nicht. Ich wusste, war auch nie in meinem Leben im Theater gewesen. Ich bin da eigentlich nur durch Zufall dazu gekommen. Ich habe nach der 10. Klasse habe ich eine Ausbildung, das war so ein Vorschulstudium als Kindergärtnerin und wollte dann aber weiter studieren und habe Leistungssport gemacht, habe getanzt, war Sportlerin, wie gesagt, und wollte dann einfach weiter studieren und habe nur gemerkt, dass es da ein Gesetz für die Volksbildung, weil es einen Lehrermangel gab, dass man, wenn man angefangen hat, Lehrerstudium zu machen, nicht rausgekommen ist. Man brauchte eine Freistellung von der Volksbildung und die hat man nicht bekommen und man konnte nirgends studieren. Ich habe also dann, nachdem ich mit dem Leistungssport aufgehört habe, in einem Lehrerensemble getanzt und da kam eine Freundin und sagte, ich werde jetzt Schauspielerin, ich lerne zwei Rollen und ein Gedicht und ein Lied. Und ich wusste, dass die Kunstschulen nicht nach so einer Freistellung fragen. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn du nicht an die Humboldt-Universität, die nehmen dich nicht, Ballettschule, da gab es auch riesen Strapazen. Also habe ich gesagt, bring mir das mal mit. Und dann habe ich auf dem Klo heimlich, da wohnte noch bei Mama, zwei Rollen gelernt und ein Lied. Und
warum heimlich?
Ich wollte meiner Mutter keinen Stress zufügen, ich war ein braves Kind und habe es einfach mal, mich da einfach beworben, bin dahin marschiert.
Ernst Busch Schauspielschule.
Ernst Busch Schauspielschule und das war schon sehr kurios, weil ich habe Kabale und Liebe, habe die Luise da gelernt und da stand HM, und ich wusste nicht, was als Reaktion bedeutet, habe immer Hum gesagt, ja. Dachte, das kann nur Hum heißen. Und ich weiß nur, ich habe dann vorgespielt, wusste, und die anderen waren so vorbereitet und kamen mit Kostüm und haben sich schon geschminkt. Ich dachte, oh Gott, was machen die da alles? Bin da einfach, mich da auf die Bühne gestellt und habe da einfach so irgendwas gespielt und gesungen, falsch. Und die haben gelacht und die haben sich über meinen Hum, aber sie haben gleich gesagt, sie brauchen keine weiteren Prüfungen mehr, wir nehmen sie sofort.
Dann war Ihnen wahrscheinlich auch gar nicht bewusst, dass das was Besonderes war.
Nein, ich habe nur gesagt, sie werden Ärger kriegen, ich bin in der Volksbildung. Das war aber der wunderbare Professor Penker, unsere Schauspielerin, der hat gesagt, sie fangen hier an und so. Also und dann, aber ich habe im Lehrerensemble getanzt. Der Chef des Lehrerensembles, der war mit meiner Ballettmeisterin liiert und die kann den Stadtschulrat zählen und haben gesagt, stellt sie frei, ansonsten wird die wahrscheinlich, macht die Republikflucht oder sowas. Mhm. Die lässt sich einfach nicht verbieten, die ist so gestrickt.
Aber wie ist denn dann die Begeisterung für den Beruf entstanden, ich will nicht Lehrerin werden war?
Ja, genau, das war so ein Kampf, ne? Das war so der erste Kampf, den ich wirklich ernsthaft gemerkt habe, man zwingt mir etwas auf und da habe ich wahrscheinlich schon doch intuitiv etwas von meiner Mutter oder etwas mitbekommen, dass ich das hat nie in meinem Leben funktioniert, dass mir jemand irgendwas aufzwingen konnte. Und dann bin ich da von dem Stadtschulrat Zell, der mich dann öffentlich verabschiedet hat aus der Volksbund, gesagt, ich kann auch wieder zurückkommen, saß ich da. Ich fuhr noch so ein Paternoster, der stand am Alex, dieses Haus des Lehrers oder wie das da auch hieß, und saß unten. Und dann habe ich irgendwie gesagt, was wirst du jetzt? Ich hatte kein Bewusstsein darüber. aha, du fängst jetzt an, Schauspiel zu studieren. So, und dann bin ich da anmarschiert gekommen und das war beim Leben plötzlich alles anders. Alles war anders in meinem Leben plötzlich.
Inwiefern?
Ja, überhaupt dieses Studium, diese Welt der Kunst. Ich musste sofort mit dem Tanzen aufhören, weil ich immer irgendwie so, so wie an der Ballettstange sofort Überspannung hatte. Das war für mich furchtbar, weil ich immer geliebt habe, Sport zu machen und so etwas. Und ich habe schrecklich berlinert nach dem Russischen, dass ich auch Doppelsprechunterricht, weil man doch irgendwie gesagt, das ist eine starke Begabung. Also die muss aber jetzt mal richtig sprechen lernen. So. Also es war ja wirklich eine wunderbare Ausbildung, das muss man schon sagen. Also so.
Wie hat denn dann Ihre Mutter darauf reagiert, nachdem es für ein großes Geheimnis war?
Meine Mutter, die hat das alles unterstützt. Die hat uns eigentlich, meine Mutter war, also sie hat eigentlich, für sie war eigentlich nur wichtig, dass es dem Kind gut geht. Und sie hat das immer so weit unterstützt, dass ich schöne Stullen mit in die Schule bekommen habe. Die Studenten, die schon im Studentenwohnheim, haben gesagt, oh, deine Mutter macht dir so tolle Stullen, weil es war immer so wichtig, dass wir mal gutes Essen bekamen, immer für meine Mutter.
Klar, aus der Erfahrung der Not und Entbehrung in Sibirien.
Genau. Und dann hat sie so einen Stapel Stullen für die Kommilitonen mitgeschmiert, die ich dann mit in die Schule genommen habe und so. Also da war sie schon eine sehr tolle Frau, muss ich sagen.
Sie waren ja dann 18 Jahre im Ensemble des Gorki-Theaters in Berlin. Sie haben an der Bühne auch die Wendejahre miterlebt. Wie war das in der Zeit, Theater zu machen?
Das war schwierig. Also wir haben ja ein Stück gemacht. Geprägt war das Gorki-Theater in der Zeit von Thomas Langhoff, der da wunderbare große Inszenierungen gemacht hat, wo das Gorki-Theater das kleine Theater mit den großen Komplexen, wie es damals hieß, in der deutschen Theaterlandschaft von großen, starken Theaterbühnen, hat das Gorki-Theater da ein sehr großes, starkes Gesicht bekommen mit den Inszenierungen von Thomas Langhoff und hauptsächlich die drei Schwestern, die sehr populär geworden sind. Daraufhin hat der Volker Braun ein Stück die Übergangsgesellschaft geschrieben, also drei Schwestern in der DDR sozusagen, was großen Symbolcharakter hatte und also auch schon Sprengstoff war, weil da war schon die DDR schon ziemlich am Rande.
Es gibt ja Leute, die sagen, dieses Stück hat der DDR sozusagen den Todesstoß versetzt.
Der Volker Braun hatte Angst gehabt, aber ich glaube, das sind die Leute, die das mit den Füßen entschieden haben. Zumindest war das schon ein Stück, wo alles reingelaufen ist, weil es da einfach schon so eine Sprengkraft schon hatte.
Kritik, Anspielungen auf das System.
Absolut, absolut. Anspielungen, genau. Eigentlich sehr viele symbolische Anspielungen auf das, was nicht mehr funktionierte, was da wirklich aber überhaupt nicht mehr funktionierte. Genau. Dann kam die Wende und dann kam das sogenannte Westpublikum und keine Reaktion. Die haben das alles nicht verstanden, was der Volker Braun da. Die haben sich dann unsere drei Schwestern angeguckt, um da wieder zu verstehen, worum es da ging.
Fühlen Sie eigentlich noch eine Verbindung zu Russland?
Das ist schwierig. Also ich merke sehr stark, dass ich russisches Blut in mir habe. Auch russische Literatur, die mir sehr ans Herz gewachsen ist. Also auch die ich selbst gespielt habe oder auch als ich an der Hochschule Dozentin war, mich sehr viel für diese Stoffe interessiert habe und sehr gut damit umgehen konnte, weil ich da auch irgendetwas von der russischen Seele wahrscheinlich verstehe.
Aber Sie sagten ja, zu dem russischen Teil Ihrer Familie, also zu der Familie Ihres Vaters, gibt es keine Spur, keinen Kontakt.
Nein, da gibt es gar keine Spur. Da weiß ich überhaupt gar nichts drüber.
Und da hat Ihnen Ihre Mutter auch nichts mit auf den Weg gegeben?
Nein. Wir haben dann irgendwie über die Tante, mit der sie da zusammengelebt hat, haben wir dann noch etwas erfahren über den Vater, weil das war offensichtlich eine Liebe, aber ansonsten gibt's gar keine Wurzel, also gar keine Kontakte, gar keine Wurzeln.
Sie haben ja auch gesagt, Sie haben sie dann irgendwann in Ruhe gelassen und nicht mehr nachgebohrt mit den Geschichten. Was würde Ihre Mutter heute sagen, wo diese Geschichte jetzt so publik geworden ist, auch mit diesem Film?
Ich glaube, das Lebenselixier meiner Mutter war, dass es den Kindern gut geht. Und sie war eigentlich sehr, sehr glücklich, mich am Theater zu erleben. Das weiß ich noch, dass sie eigentlich immer gar nicht auf die Bühne geguckt hat, sondern nur, wie die Leute auf mich reagiert haben. Also da bin ich noch im Nachhinein glücklich, dass ich ihr das mitgeben konnte, dass sie nach so einem Leben in der Hölle eigentlich noch man ihr sowas mitgeben konnte. Und ich glaube, dass sie vielleicht auch ein bisschen stolz wäre, dass man den Leuten ein Gedenkmoment gegeben hat. Darüber wäre sie, glaube ich, glücklich und stolz.
Svetlana Schönfeld, danke, dass Sie uns heute Vormittag die Geschichte Ihrer Mutter erzählt haben.
Ja, ich bedanke mich auch, dass Sie die Geschichte hören wollten.